SRF Audio.
Kulturplatz Talk auf SRF 2 Kultur mit Felix Münger.
Inseln sind die Spezialität unseres heutigen Gasts, der Schriftstellerin Gabrielle Aliot. Sie lebt auf einer Insel in Irland, sie stammt aus einer Insel, aus der Schweiz, eine Insel im Mittel der Europäischen Union, und sie schreibt als Autorin in ihren Büchern manchmal über Inseln. Ihr aktueller Roman heißt «Die letzte Insel». Herzlich willkommen, Gabrielle Aliot.
Ja, guten Tag, Felix Münger. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Danke für die Einladung und dass Sie sich auch so Mühe gegeben haben, hier ein irisches Wetter herzubringen.
Ja, Sie, die uns zuhören, Sie hören es. Ich bin für einmal nicht alleine mit meinem Gast. Wir senden live von den Solothurner Literaturtagen. Draußen regnet es. Die Literaturtage sind gestern Abend eröffnet worden. Aber wir sitzen am Trockenen in unserem mobilen SRF-Studio vor Ort in der Cantina del Vino und mit uns ein Publikum, etwa 50 Leute, sind heute Morgen hierher gekommen. Gabrielle Aliot, Inseln stehen für Isolation, für Abstand vom Festland. These, weil Sie so fasziniert sind von Inseln, Sie sind ein Mensch, der gerne Abstand hält.
Das kann man, glaube ich, so sagen, ja. Ich lebe auf einer Insel, ich komme aus der Schweiz, ich bin aber auch immer wieder in der Schweiz. Ich bin zwischen diesen beiden Ländern und ich denke, ich halte zu beiden einen gewissen Abstand. Und wenn man schreibt, ist das eine gute Sache, einen gewissen Abstand zu haben.
Inseln sind ja auch metaphorisch aufgeladen. Abgeschiedenheit, auf sich selbst zurückgeworfen sein, so im Stil Robinson Crusoe. Sie sind aber ambivalent. Sie sind ja auch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen. So die Südseeinsel mit paradiesischer Anmutung, Hängematte. Was verbinden Sie mit Inseln?
Ich glaube, was mich an den Inseln am meisten interessiert, sind, dass die Grenzen der Inseln so deutlich sind. Also die Insel ist ja immer irgendwie in einer anderen Umgebung, sei es das im Wasser oder sei das in Europa, wenn wir von der Schweiz reden. Und man ist von ganz klaren Grenzen umgeben. Und ich denke, diese Grenzen zwischen Wasser und Land, Himmel und Erde, aber auch zwischen dem eigenen und dem Fremden, das interessiert mich, dass wir, wenn wir an diesen Grenzen sind, ja nicht nur etwas kennenlernen, das uns fremd ist, sondern wir lernen auch uns selber kennen in diesem Moment, wenn wir uns messen können oder vergleichen können mit dem Fremden.
Also geht es denn darum, Grenzen zu überschreiten oder zu akzeptieren, dass es da einfach Grenzen gibt und dass man daraus die Kreativität entwickelt?
Ich glaube beides. Also gewisse Grenzen kann man überschreiten, soll sie vielleicht auch überschreiten. Andere Grenzen kann man nicht überschreiten, das muss man akzeptieren. Ich denke, die Auseinandersetzung mit diesen Grenzen oder Rändern vielleicht auch ist das Interessante und dort kommt auch die Kreativität her.
Heute, Stichwort Kreativität, starten die Lesungen und Diskussionen hier an den Solothurner Literaturtagen. Das Festival gilt als der wichtigste Schweizer Literaturevent des Jahres. Es ist das große Stelldichein von Autorinnen und Autoren, Verlagsleuten, Übersetzerinnen, Lesern, Leserinnen. Doch dieses alljährliche Festival hat auch etwas von einer Insel, finde ich, also im übertragenen Sinn. Also die Literaturszene feiert sich da selbst fernab vom Alltag, von der Logik und Routine, der täglichen Herausforderungen da im beschaulichen Solothurn. Ist das nur meine Wahrnehmung oder sehen Sie das ähnlich?
Ich sehe das sehr ähnlich und Sie haben es ja angedeutet, dass Inseln viele Dinge sein können. Sie können auch ein kleines Paradies sein. Und ich denke, über diese Tage hier in Solothurn ist Solothurn ein literarisches Paradies, wo wir etwas erfahren über was in der Schweiz, in der Literatur geschieht, eine Werkschau. Aber ich denke mehr und mehr auch, dass wir eine ausgewählte, sorgfältig ausgewählte Anzahl von ausländischen Autoren hier haben. Das geht durchaus über die Schweizer Grenzen hinaus. Und dass wir hier eigentlich das Glück haben, dass wir so etwas wie die Schocki-Seite der literarischen Globalisierung mitbekommen, eine Auswahl von dem, was auch außerhalb dieser literarischen Insel passiert.
Seit über 3 Jahrzehnten leben Sie auf der Insel, in Irland als freie Schriftstellerin. Und Sie schreiben Romane, Erzählungen, auch Kinderbücher haben Sie im Repertoire, Reisebücher über Irland, mehrere. Aber Sie sind mit den Solothurner Literaturtagen eng verbunden. Sie sind nicht zum ersten Mal als geladener Gast hier. Und Sie waren auch mehrere Jahre Mitglied der Programmkommission. Also das sind die Leute, die jeweils das Programm zusammenstellen. Eben diese Schocki, wie Sie gesagt haben, Gabriel Alliot, gewissermaßen assortieren. Was bedeutet Ihnen persönlich diese Literaturtage, die Sie nun schon sehr lange kennen?
Ja, ich meine, es ist immer großartig, hier zu sein natürlich. Es ist eine Freude, man trifft viele Bekannte, man macht neue Freunde, neue Bekannte. Man bekommt einen Überblick über das, was in der Schweiz passiert. Und weil ich ja eben nicht in der Schweiz lebe, bin ich immer eigentlich auch dankbar, da mit neuen Autoren, Autorinnen, neuen Büchern konfrontiert zu werden. Also das ist, sagen wir, beruflich ist das sehr interessant, es ist persönlich sehr interessant. Ich denke, es ist toll, hier eingeladen zu sein, aber eigentlich die tollste Zeit war, in dieser Kommission zu sein.
Warum?
Ich habe nie in meinem Leben so viele Schweizer Literatur gelesen wie in diesen Jahren.
Ah, um einen Überblick zu bekommen, was es überhaupt gibt.
Ich hatte das Gefühl, ich begreife jetzt wirklich, was passiert in der Schweiz. Das war es gerade so vor Covid. Und das war wahnsinnig viel Arbeit, aber es auch, war wirklich wahnsinnig toll auch. Und man ist in einem guten Team und man darf dann diese Leute einladen. Ich durfte auch Gäste aus dem Ausland einladen. Und das hat enorm Freude gemacht.
Wie ist denn das, wenn Sie auf der Insel sind und schreiben? Sie sind 71 geworden im April. Aufgewachsen sind Sie in Rien, bei Basel. Und 1984 haben Sie sich entschieden, die Zelte abzubrechen und nach Irland zu gehen. Und dort leben Sie bis heute in einem Dorf, Termon Feckin, findet man, wenn man will, auf der Online-Karte. Nördlich von Dublin ist das. 800 Meter entfernt von der irischen See haben Sie Ihr daheim. Gabriel Alliot, was ist denn dort so viel besser als in der Schweiz, dass Sie all die Jahre geblieben sind?
Ja, ich denke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte natürlich nicht geplant, so lange dort zu sein. Das war geplant für ein paar Jahre und ich habe mich dann aber eigentlich relativ rasch in diese Insel verliebt. Und aus dieser Verliebtheit ist dann eine Beziehung geworden, die für mich sehr wichtig ist. Ich habe dort begriffen, wie wichtig Orte sind, wie sehr sie einem prägen und wie sehr man vielleicht auch den Ort selber prägt. Und die beiden wichtigen Faktoren in Irland, und ich will das gar nicht mit der Schweiz vergleichen, ich habe das einfach erst dort begriffen, ist einerseits die Landschaft und andererseits die Leute.
Aber das Wetter?
Ja, das ist nicht so schlimm, wie es klingt. Statistisch gesehen haben wir nicht mehr Regen an der Ostküste als in Stuttgart.
Gut, lassen wir das mal so stehen. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Genau.
Also, Irland hat ja bekanntlich, bleiben wir mal dabei, an ihrer Faszination, auch eine reiche Literatur. Da gibt es große Namen, die alle kennen. James Joyce, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Oscar Wilde, John Banville und. Wie wichtig ist für Sie als Literatin diese irische Literatur?
Sie ist wichtig, aber ich denke, was noch wichtiger ist, ist diese Freude, auch von Leuten, die nicht literarisch arbeiten, Geschichten zu erzählen. Also wenn Sie einem Schweizer eine Frage stellen, dann wird er Ihnen oder Sie eine möglichst knappe analytische Antwort geben. Wenn ich einem Iren die gleiche Frage stelle, erzählt er mir eine Geschichte. Und wenn Sie schreiben, mit Geschichten zu tun haben, ist das großartig. Und ich meine nicht die Geschichten, die Sie dann vielleicht am Kaminfeuer hören, sondern die Geschichten, die mir der Postbote erzählt, die ich erfahre, wenn ich mein Auto auftanke. Diese kleinen Alltagsgeschichten, die Art und Weise, wie die Leute sich die Welt erklären, läuft über Geschichten.
Also das heißt, Sie haben da ganz viele Ghostwriters eigentlich im Hintergrund. Und woher kommt denn... Hat Irland eine andere Erzähltradition?
Ja, ich denke durchaus, das Erzählen ist sehr, sehr wichtig und es ist wichtig geblieben. Ich denke schon, dass das bei uns auch mal wichtig war früher, aber dann wurden wir eingeholt von der Technologisierung, der modernen Welt, der Schnelligkeit unseres Lebens. Und Sie haben es erwähnt, ich lebe auf dem Land. Die Leute haben Zeit, sie hören sich gerne zu und am Schluss zählt nicht mal der Ausgang der Geschichte, sondern es zählt, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben. Also es gibt auch eine Serie von sagen wir, Geschichten über Versagen, Verluste, Katastrophen. Das sind aber auch gute Geschichten und so erklären sich die Leute die Welt.
Wie ist denn das Verhältnis der Irinnen und Iren zu ihren Dichtern?
Ein sehr gutes, und das ist vielleicht ein anderer Punkt. Wenn ich hier in der Schweiz sage, ich schreibe Bücher, Romane, Lyrik, dann sagen die Leute oft, möchtest du nicht etwas machen, das ein bisschen Geld einbringt oder etwas Vernünftiges? wenn ich in Irland das sage, ich schreibe Bücher, sagt mir eigentlich jeder, ja, ich auch. Und ich denke, die Dichter werden sehr hoch gehalten. Sie haben ja bereits die Literatur-Nobelpreisträger erwähnt und da ist auch Seamus Heaney zum Beispiel der jüngste unter diesen, ein Dichter, der nun wirklich keine einfachen Gedichte schreibt, aber der in Irland selber sehr, sehr beliebt ist, auch immer wieder zitiert wird, auch von Politikern immer wieder zitiert wird. Also man lebt mit diesen Geschichten, man lebt mit Literatur, man lebt mit seinen Dichtern.
Mit dem Erzählen, das ist offenbar im Alltag stark präsent, wie Sie gesagt haben. Jetzt, Sie haben das Stichwort Lyrik gegeben. Das bringt mich auf den Gedanken, es gibt einen Gedichtband von Ihnen. Sie schreiben ja vor allem Romane, Erzählungen. Aber es gibt einen Gedichtband, Der Mantel der Dichterin, und der ist englisch-deutsch. Und das ist eigenartig. Also der ist auf Englisch geschrieben von Ihnen. Also Gedichte schreiben Sie auf Englisch. Und die Gedichte wurden dann vom Anglist und Lyriker Fred Kuhr ins Deutsche rückübersetzt. Das müssen Sie mir erklären. Wie kommt das?
Ja, ich denke, ich bin jetzt lange genug in Irland, dass ich dem Englischen mächtig bin. Also es ist eine Sprache, in der ich mich genauso gut ausdrücken kann wie auf Deutsch. Und ich denke, die Muttersprache oder Vatersprache, in der man aufwächst, die ist auch sehr belastet. Da ist bei jedem Wort hartes Gepäck dabei. Also wir als Kinder erfahren wir, welche Wörter gut sind, welche schlecht sind, was dahinter steht. Wir haben eine Geschichte mit diesen Wörtern. Wenn Sie eine Sprache neu lernen, und ich war damals so Mitte 20, als ich wirklich Englisch zu lernen begann, haben Sie dieses Gepäck nicht. Das heißt, Sie nehmen diese Wörter viel mehr eins zu eins, füllen sie mit Ihren eigenen Wertungen. Und ich denke, deshalb fällt es mir einfach, und ich glaube anderen Leuten auch, meine Gefühle in dieser neuen Sprache auszudrücken. Sie ist nicht belastet, ich kann sie selber formen, ich kann meine eigenen Emotionen da hineinversetzen. Und ich habe nie Gedichte auf Deutsch geschrieben. Ich habe erst mit Lyrik begonnen, als mein Englisch gut genug war, als ich dachte, ja, und Englisch eignet sich auch für das Dichten und Verdichten. Man kann ja, haben Sie die wunderbaren Formen, indem Sie Dinge zusammenziehen können im Englisch. Das können wir nicht. Wir müssen immer gleich einen Nebensatz machen.
Machen Sie mal kurz ein Beispiel.
Ja, also Sie können es jetzt fällt mir natürlich keines ein.
Ah, Entschuldigung. Also ich stelle mal die nächste Frage und komme dann nochmals darauf zurück. Gut. Einverstanden. Ich meine, was ich da interessant finde, dass Sie gesagt haben, ja, eben in der Fremdsprache kann ich mich freier ausdrücken. Das stimmt auch mit meiner Erfahrung überein. Wenn ich in einer Fremdsprache spreche, da kann ich das irgendwie wie direkter sagen. Aber ich frage mich, warum denn gerade in der Lyrik und nicht bei der Prosa? Da würden ja dieselben Mechanismen gelten. Also warum schreiben Sie denn die Prosa immer noch auf Deutsch? Können Sie doch nicht genug gut Englisch, um einen Roman zu schreiben?
Das müssen Sie jetzt jemand anderen fragen. Also ich könnte das versuchen. Ich habe es nie versucht. Ich denke auch, dass das Englisch aus den Gründen, die Sie erwähnt haben, so ein bisschen die Sprache meines Herzens geworden ist. Und das Lyrik, da geht es ja um Emotionen, das sind Verdichtungen von Momenten, da geht es um das Herz und um Emotionen. Und ich denke, das Deutsch, vor allem das Schweizerdeutsch, ist nicht so geeignet, um Emotionen auszudrücken. Also,
ja, sagen Sie ja, das mal Goethe.
Ja, ja. Aber wir haben im Schweizerdeutsch ja schon das Problem, dass wir eigentlich nicht sagen können, ich liebe dich. Oder wir sagen, ich habe dich gern, aber das ist nicht das Gleiche. Also vielleicht fällt es mir darum, einfacher meine Emotionen auf Englisch auszudrücken. Und dann mit den Emotionen sind Sie natürlich nahe an der Lyrik.
Ist das Beispiel jetzt da mit der Verdichtung?
Nein.
Okay, also dann lassen wir das, aber Englisch, da, das eignet sich besser, um Inhalte zu verdichten. Das ist ja eines der großen Markenzeichen der Lyrik. Sie hören den Kulturplatz-Talk hier auf SRF 2 Kultur, live vor Publikum von den Solothurner Literaturtagen. Unser Gast ist die Schweizer Autorin Gabrielle Aliot, die seit über 40 Jahren in Irland lebt und die zu den geladenen Gästen zählt an den Solothurner Literaturtagen mit ihrem aktuellen Roman Die letzte Insel. Und Gabrielle Aliot, höchste Zeit, jetzt in dieses Buch hineinzuschauen. Der Roman spielt auf einer Insel. Was ist der Reiz jetzt gewesen, in diesem Fall den Roman auf einer Insel spielen zu lassen? Sie haben ja schon gesagt, also die Frage der Begrenztheit, das ist eine gute Übungsanlage.
Ja, ich habe ja einige Bücher geschrieben, die in der Vergangenheit spielen. Sie haben bereits Gallus erwähnt, da gibt es andere. Und ich fand das eigentlich immer sehr interessant. Also die Vergangenheit gibt Ihnen eine Art Gerüst. Und die Vergangenheit, denke ich, ist sehr stark eine Funktion dann der Gegenwart auch. Also wie wir die Vergangenheit beschreiben, wie wir sie anschauen. Und ich wollte jetzt das umdrehen und eine Geschichte in die Zukunft setzen. Und das habe ich gemacht in diesem Buch. Die Zukunft ist natürlich auch eine Funktion der Gegenwart, noch mehr natürlich. Und dieses Extrapolieren der Gegenwart in die Zukunft hat mich ein bisschen auf diese Insel geführt, weil ich die spezifische Insel, die Sie bereits erwähnt haben, ist eine Insel, die ein bisschen wie ein Labor funktioniert. Ein Labor, in dem die Natur versucht, wie sie überleben kann. Es ist nicht wirklich ein Buch über die Klimakrise in dem Sinn, dass die Krise hier nicht im Vordergrund steht, sondern es geht darum, wie in einer kleinen, eben abgeschiedenen Einheit, das ist eine Insel, eventuell auch ein Überleben mindestens der Natur möglich ist.
Vielleicht muss ich mal kurz noch zusammenfassen, worum es genau geht in diesem Buch. Also der Roman spielt auf zwei Ebenen. Es sind zwei Geschichten, die zunächst einmal nichts miteinander zu tun haben. Jetzt die eine Geschichte, die spielt in der Gegenwart oder vielleicht in unmittelbarer Zukunft und erzählt von einer Ich-Erzählerin in Irland. Da scheinen immer sicher auch Sie als Autorin durch, Gabrielle Aliot. Diese Person hat ihren Mann verloren bei einer Sturzflut, vermutlich verursacht durch die Klimakatastrophe, die da bevorsteht. Und die zweite Geschichte spielt zwei Generationen in der Zukunft, circa 2070. Der Meeresspiegel ist gestiegen, also so Hafenstädte wie Venedig sind längst untergegangen in den Fluten. Und in dieser zweiten Geschichte schildert ein Wissenschaftler mit Namen Holm, der auf dieser eine einsame Insel geht, mit dem Vorhaben, dort ein Inventar des Lebens zu erstellen, bevor es für immer in den Fluten versinken wird. Weil diese Insel soll gesprengt, zerstört werden, weil es dort auch Altlasten, so Giftmüll und so, gibt. Und die Regierung will das loswerden. Also es ist ein Inventar der angekündigten Verluste. Und diese beiden Erzählstränge kommen dann immer mehr und mehr zusammen. Was war denn, Gabrielle Aliot, der Auslöser für diesen Roman? Also nicht der Klimawandel, das haben Sie vorhin gesagt.
Nein, es ist das erste Mal, dass ich mich wirklich so intensiv mit Inseln beschäftige. Und das kommt ein bisschen aus diesen letzten Jahren, denen ich letztlich auch durch Covid mich noch intensiver mit dem Ort beschäftigt habe, an dem ich lebe. Also ich lebe eben da relativ nah am Strand. Ich spaziere jeden Morgen diesem Strand entlang mit meinen zwei Hunden, Lilly und Lotti. Und
schöne Namen.
Hunde spielen ja auch eine große Rolle in diesem Buch.
Auch die Spaziergänge.
Auch die Spaziergänge. Und es ist mir klar geworden in den Spaziergängen, wie wichtig die sind und wie viel ich eigentlich entdecke auf diesen Spaziergängen von der Natur. Und darüber wollte ich schreiben. Also auch wieder über diesen Ort, der für mich so wichtig ist und was aus diesem Ort werden könnte. Und das Buch ist auch, denke ich, wir haben diese beiden Ebenen. Es ist auch ein Buch darüber, wie man ein Buch schreibt. Und viele Dinge, die in dieser Gegenwartsebene erscheinen, erscheinen dann in der Zukunftsebene auch. Und wenn der Leser, die Leserin mag, kann sie diesen Strängen folgen. Das ist aber nicht nötig. Das ist mehr eine Spielerei.
Das Buch hat auf mich zutiefst melancholisch gewirkt einerseits, aber interessanterweise dann auch wieder sehr hoffnungsvoll, weil diese Schilderungen der Natur, die Sie jetzt auch erwähnt haben, die Sie erleben beim Spazieren mit Lotti und
Lili.
Lotti und Lili, die sind enorm poetisch und eben dadurch verbreiten sie auch Hoffnung. Und um das zu illustrieren, möchte ich Sie bitten, uns einen ganz kurzen Ausschnitt vorzulesen. Es ist ein Ausschnitt von der Geschichte, die in der fernen Zukunft spielt, also die von diesem Forscher Holm erzählt, der auf dieser dem Untergang geweihten Insel ein Inventar erstellt. Bitte.
Als Holm am nächsten Morgen aus der Hütte kam, schwebten Schneeflocken vom Himmel. Die Insel lag fremd unter dem weißen Stöbern. Wenn die Flocken ihren Tanz beendet hatten, tauchten sie ins Meer. Für einen Augenblick brach die Sonne hervor und das Wasser glitzerte. Holm spürte eine Leere in seiner Brust, unter dem Rippenbogen. Als die Wolken sich wieder schlossen, verschwand das Gefühl. Auf dem Weg bemerkte er Schneeflecken im Schatten der Felsen.
Danke, Gabriel Aliot, mit einem kurzen Ausschnitt aus Ihrem aktuellen Roman «Die letzte Insel». Das Buch ist einerseits ein Requiem auf unsere Welt, die nie mehr sein wird, wie sie einmal war, aufgrund des Klimawandels. Andererseits ist es eben aber auch eine Liebeserklärung an die Natur, ans Leben, ans Schreiben darüber, so wie wir es nun gerade gehört haben. Ich frage mich, worum geht es Ihnen, in Schönheit unterzugehen?
Also Schönheit, Ästhetik ist vermutlich schon wichtig, da haben Sie recht. Und das ist durchaus ja ein positives Gefühl, eine Emotion. Ich bin gar nicht so pessimistisch, wie das vielleicht scheint. Ich bin eigentlich recht hoffnungsvoll, was die Erde angeht. Also ich denke nicht, dass die Erde jetzt gleich untergehen wird. Also dann schon mal, aber in vielen Milliarden Jahren und da sind wir alle nicht mehr da. Ich denke, die Natur, und das ist auch etwas, das ich in Irland gelernt habe, die Natur siegt eigentlich immer auf irgendeine Art und Weise.
Vielleicht einfach ohne Menschen.
Vielleicht ohne Menschen, Sie sagen es ja. Das ist aber vielleicht auch nicht so schlimm. Wir können auch ohne Dinosaurier leben. Und ich denke, die Natur findet immer wieder Wege, mit diesen Veränderungen, seien sie nun jetzt naturgemacht oder menschgemacht, umzugehen. Es braucht einfach seine Zeit. Und ich beobachte das auch, in Irland ist die Natur sehr, sehr stark. Ich habe einen kleinen Garten, ich jette da, ich drehe mich um und schon wächst das Zeug wieder hinter mir. Also das geht sehr rasch, dort ist sehr sichtbar und das gibt mir eigentlich Hoffnung für die Zukunft.
Ich weiß nicht, ob Menschen, die uns jetzt zuhören, so optimistisch gestimmt sind, wenn sie erfahren, dass sie zwar für die Natur Hoffnung haben, aber nicht unbedingt für den Menschen. Also viele fühlen sich auch ohnmächtig und verzweifelt, ob dem Fortgang gerade der Erwärmung. Und dies, obwohl die Wissenschaft seit Jahren und Jahrzehnten eindringlichst warnt, ist die Menschheit nicht in der Lage, das Steuer herumzureißen. Nicht in der Lage, nicht willens, was auch immer. Was kann denn eine Autorin wie Sie, was kann die Literatur in dieser Situation leisten und dieser Ohnmacht, die eben schon viele Menschen spüren, etwas entgegensetzen?
Ich glaube, die Literatur ist ja auch immer eine Art und Weise, Grenzen auszutesten. Also die Grenzen des Wissens zum Unwissen. Mit der Literatur können wir Bilder, Vorstellungen entwickeln, die über das hinausgehen, was wir wissen. Und ja, wir wissen, was Sie eben gesagt haben, wie es weitergehen könnte, wie es wahrscheinlich weitergeht. Aber wir können auch versuchen, über dieses Wissen hinauszugehen und uns versuchen vorzustellen, wie es anders sein könnte. Und Sie haben es erwähnt, ich bin nun über 70 Jahre alt, ich habe schon viele Krisen miterlebt und auch schon immer wieder gesehen, wie die Menschheit dann doch in der Lage ist, diese Krisen auf irgendeine Art und Weise zu überwinden. Das ist nicht immer gut. Es ist immer auch Veränderung. Wir haben nicht gerne Veränderungen, niemand von uns. Aber diese Veränderungen führen uns auch zu neuen Sachen. Und ich denke, daher beziehe ich ein bisschen meinen Optimismus auch für den Menschen.
Dann lassen wir das mal so stehen, Gabriel Aliot. Mich interessiert noch ein anderer Aspekt im Zusammenhang mit der Insel. Verlassen wir diesen Roman wieder. Sie sind Auslandschweizerin, aber Sie sind eben auch immer wieder in der Schweiz. So wie jetzt gerade. Sie haben ein Zimmer in Zürich. das Sie brauchen, wenn Sie hier sind. Zum Beispiel, wenn Sie unterrichten, Sie leiten eine Schreibewerkstätte in Basel. Sie haben lange Zeit auch als Dozentin an der Hochschule Luzern Design und Kunst unterrichtet. Wie fühlen Sie sich dabei, wenn Sie jeweils von Insel zu Insel hoppen, springen?
Es gibt im Englischen diesen schönen Ausdruck «sitting on the fence». Und ich denke, ich sitze auf diesem Zaun. Ich sitze auf dem Zaun zwischen Irland und der Schweiz.
Tut aber weh.
Nein, ich habe mich da ganz gut eingerichtet in den letzten Jahren. Ich gehöre nirgends dazu. Ich bin natürlich nicht mehr Schweizerin nach all der Zeit weg. Ich bin aber auch nicht Irin, nur weil ich jetzt dort lebe. Ich sitze zwischen diesen Ländern. Ich kann auch wählen. Wenn mir das eine Land nicht passt, kann ich sagen, ja, aber in der Schweiz ist es besser oder in Irland ist es besser. Und ich denke, dieses auf dem Zaun sitzen, das auch die Hexen tun, das gibt mir die Distanz, die Sie am Anfang erwähnt haben. Und diese Distanz, dieses von außen schauen, das ist toll, wenn Sie Schriftstellerin sind. Da können Sie beobachten, Sie können auch vergleichen. Und ja, ich nehme nicht gerne Abschied. Ich finde es schwierig, mich von Lilli und Lotti zu verabschieden, wenn ich in die Schweiz komme. Ich finde es auch schwierig, mich von Zürich oder der Schweiz zu verabschieden, wenn ich wieder nach Irland gehe. Abschiede sind etwas Blödes, aber am anderen Ende ist immer wieder das Ankommen und das sich wieder neu einrichten in dieser Welt, und das ist toll.
Also negativ gesagt ist es eine Zerrissenheit, positiv ist es eine Zweiteilung, die eben sehr befruchtend sein kann. So habe ich Sie verstanden, Gabriel Aliot. Dieser Blick von außen, von oben auf dem Zaun, der da nicht schmerzt. Was für ein Bild entsteht denn da, wenn Sie die beiden Länder vergleichen? Also Irland als geografische Insel, aber als Teil der Europäischen Union. Die Schweiz keine geografische Insel, aber eine politische Insel inmitten der Europäischen Union. Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten?
Ja, durchaus. Und ich glaube, die Gemeinsamkeiten liegen in der Veränderung, die ich jetzt über die letzten 40 Jahre beobachtet habe. Also Irland war etwas ganz anderes damals, die Schweiz auch. Beide waren stärker Inseln, stärker isoliert. Und ich denke, durch das, dass beide sich mit der EU auseinandersetzen müssen und durch die Globalisierung sind diese Inseln sich auch näher gekommen. Ich denke, die Iren sind sehr begeisterte Europäer, die wollen dabei sein, machen das auch wahnsinnig gut, sind gute Lobbyisten, profitieren von der EU. Bei der Schweiz ist es ein bisschen anders, die wollen nicht unbedingt dabei sein, aber mit dem vorauseilenden Gehorsam passen die Schweizer sich ja dann doch sehr stark an die EU an. Und ich denke, dieses Ausrichten auf die EU, auf Brüssel, wenn man so will, das hat diese beiden Inseln etwas näher aneinander gebracht.
Was kann denn die Schweiz von Irland lernen?
Vieles, würde ich sagen, so wie natürlich auch Irland vieles von der Schweiz lernen kann. Ich denke, die Iren haben ein sehr ungebrochenes Verhältnis zu ihrem eigenen Land. Da wird nicht immer gejammert. Ich denke, das Jammern in der Schweiz ist ja schon fast eine Kultur. Also diese, das ist eine Bonding Experience, oder die Schweizer fühlen sich gut, wenn sie zusammen jammern, oder über irgendetwas.
Das hängt vielleicht am Wetter.
Das ist möglich. das haben die Iren nicht. Die Iren sind da positiver eingestellt. Ich denke, die Iren haben einen besseren Drive, an Dinge heranzugehen.
Inseln sind ein wichtiger Teil Ihres Lebens, metaphorisch, literarisch, geografisch, politisch. Zum Schluss ganz kurz, welche Insel möchten Sie eigentlich noch erkundigen?
Ja, ich denke, Irland wäre vielleicht die nächste Insel, die mir ich genau anschauen möchte.
Wie bitte? Wie meinen Sie das?
Man ist nie fertig mit einem Land.
Dann wünsche ich Ihnen frohe Erkundungen in Irland, natürlich hier auch an den Literaturtagen in Solothurn. Gabriel Aliot, sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch. Mein Gast im Kulturplatz-Talk war die Schweizer Autorin Gabriel Aliot. Ihr aktueller Roman heißt «Die letzte Insel» und ist im Lenos Verlag erschienen. Technik dieser Sendung Hedi Massaudi und Patrick Arnold. Und online finden Sie einen Schwerpunkt mit Artikeln und Sendungen von SRF von und zu den Solothurner Literaturtagen. Gehen Sie auf srf.ch/literatur. Mein Name ist Felix Münger. Im Kulturplatz-Talk am Montag spricht meine Kollegin Barbara Peter mit dem SRF-Religionsexperten Norbert Bischofberger über die Kultur der Orden und Klöster. Sie haben eine Spiritualität und Werte etabliert, die bis heute spürbar sind. Die Klöster wirken bis heute nach in der Malerei, der Literatur, Architektur, der Medizin bis hin zum Ackerbau. Wie Klöster uns bis heute prägen und wie sie uns vielleicht auch in Zukunft prägen könnten, am Montag zur gleichen Zeit hier auf SRF 2 Kultur.
Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.